Direkt aus Europa, Nummer 476, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Seit dem Jahr 2000 hat sich die gedruckte Gesamtauflage der deutschen Tagespresse fast halbiert. Entscheidender Grund für diese Entwicklung ist das Internet. Hier gibt es Nachrichten vielfach umsonst und immer aktuell.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, dass die Auflage von gedruckten Zeitungen wahrscheinlich weiter sinkt. Was auch überhaupt kein Problem ist, wenn parallel die Zahl der Digitalabos steigt. Bei uns wächst die Zahl der Digitalabos im Jahr zwischen 15% und 20%. Und wenn das so weitergeht, habe ich wirklich gar keine Sorge.
Sagt Lars Haider, der Chefredakteur des Hamburger Abendblatts.
In seinem Büro hoch über der Hamburger City. Zum Rathaus, dem politischen Zentrum der Hansestadt, sind es nur ein paar Schritte. In den letzten 20 Jahren ist die verkaufte Auflage des Hamburger Abendblatts um rund 45% gesunken. Vor rund 20 Jahren absolvierte er hier seine Volontärsausbildung, machte dann Stationen bei anderen Blättern, um schließlich im Jahr 2011 als Chef in die Hamburger Redaktion zurückzukehren. Das Zeitungmachen war früher einfacher, räumt er ein.
Interessanterweise war es damals so, dass man machen konnte, was man wollte, und das meine ich jetzt gar nicht positiv, sondern man hat einfach das gemacht, was einem gefallen hat, ohne, ehrlich gesagt, jetzt besonders Rücksicht darauf zu nehmen, ob das auch die Leser interessiert, sondern auch, ich habe mal eine Idee, ich hatte dazu Lust und dann macht man das mal. Und wenn da mal eine Kritik kam von Lesern, dann ehrlich gesagt hat man das doch nicht ernst genommen. Ich finde die Zeit heute insofern besser, als dass wir uns wirklich orientieren an dem, was die Leser haben wollen. Eine Zeitung wie das Hamburger Abendblatt oder andere Regionalzeitungen haben 80% ihrer Umsätze im Wesentlichen durch drei Anzeigenarten gemacht, nämlich durch Wohnungsanzeigen, Stellenanzeigen und Kfz-Anzeigen. In der Zeit, als ich beim Abendblatt anfing, da standen sonnabends die Leute um 6 Uhr vom Bahnhof und haben händeringend auf das Abendblatt gewartet. Dann haben sie sich den Wohnungsteil rausgenommen und dann haben sie eine Wohnung gesucht.
Vom österreichischen Autor Thomas Bernhard ist der Satz überliefert, dass ein Geistesmensch nicht an einem Ort existieren kann, in dem er die Neue Zürcher Zeitung nicht bekommt. Tatsächlich gehört die Qualitätszeitung, wir könnten jetzt auch die FAZ oder die Süddeutsche nennen, zu einer intellektuellen Kulturlandschaft. Das Feuilleton der FAZ nicht gelesen zu haben, gilt in manchen Kreisen als makelbehaftete Unterlassung. Das tägliche Streiflicht auf der Titelseite der Süddeutschen nicht in den Himmel zu heben oder in Grund und Boden zu kommentieren, sondern gar nicht gelesen zu haben, liefert den Beweis, dass man irgendwie doch nicht zu den gebildeten Kreisen gehört.
Heute zahlen die Leute im Schnitt 15,20 Euro im Monat für ein digitales Angebot des Hamburger Abendblatts. Das ist mehr, als sie für Netflix bezahlen im Monat. Das funktioniert, glaube ich, auch deswegen nur, weil wir so früh angefangen haben zu sagen, wir nehmen dafür Geld. Alle die, die in den vergangenen Jahren ihre Angebote verschenkt haben, haben natürlich jetzt wahrscheinlich ein Problem, die Leser umzustellen.
Die deutsche Zeitungslandschaft bietet große, überregionale Tageszeitungen wie die Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche. Es gibt regionale Titel, beispielsweise den Berliner Tagesspiegel oder den Kölner Stadtanzeiger. Nicht zu vergessen die kleinen, täglichen Lokalblätter, zum Beispiel die Elbe-Jezel-Zeitung aus Niedersachsen.
Gegründet
vor 160 Jahren.
Verkaufte Auflage
11.000 Exemplare.
Monatlicher Bezugspreis
29,40 Euro.
Wie Wir fahren nach Lüchow, der Metropole des Landkreises Lüchow-Dannenberg. Hier sitzen Verlag und Redaktion der Elbe-Jezel-Zeitung. Die Krise der Zeitungsbranche hat man auch hier im äußersten Nordosten Niedersachsens gespürt, sagt Verlagschef Hanno Sade. Aber gefährlich wurde sie ihnen nie.
Es ist in keiner Weise so, dass wir wirtschaftlich bedroht waren. Ganz im Gegenteil, wir konnten sogar unseren Umsatz und auch das Ergebnis konstant halten. Ich möchte das Klagelied, was die Branche ja auch oft singt, hier eigentlich nicht mitsingen. Ich kann für unser Haus sagen, dass wir in den letzten Jahren den Umsatz und auch das Ergebnis stabil halten konnten. Die Umsatzsteigerung gelingt durch Zusatzprodukte, die wir neben der Zeitung am Markt etablieren konnten und in Teilen auch mit der Einführung neuer Geschäftsfelder.
Man leistet sich eine große Redaktion und arbeitet mit den Standards der Qualitätspresse.
Wir geben den Redakteuren bewusst Freiraum zum Schreiben.
Natürlich waren die zurückliegenden Jahre auch für die EJZ schwer. Das Anzeigengeschäft war, wie überall im Lande, eingebrochen.
Die Auslieferung der Zeitung ist ein hoher Kostenblock und der wird natürlich auch jetzt mit Einführung des Mindestlohnes immer höher. Wir haben in den letzten Jahren seit Einführung des Mindestlohns eine Kostensteigerung von 20% in dem Bereich. Und das versuchen wir halt abzufangen mit einer sehr straffen Bezirks- und Revierplanung. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, sind wir tatsächlich alle Reviere und Bezirke selber abgelaufen und haben die Geodaten erfasst. Danach wurde optimiert und Bezirke wurden neu geschnitten. Wir versuchen natürlich, jeden Leser hier im Landkreis zu beliefern. Und das machen wir jede Nacht.
Der Branchendienst Media kürte die Zeitung bereits zweimal zur stärksten Heimatzeitung der Republik. Denn von den rund 24.000 Lüchow-Dannenberger Haushalten gehörte fast jeder zweite zur Elbe-Jezel-Kundschaft. Damit war das Blatt die im Verhältnis zur Einwohnerzahl meistverkaufte Tageszeitung aller Kreise Deutschlands.
Ich vermute auch, dass wir wegen der schlechten Internetanbindung im ländlichen Raum als Tageszeitung gute Chancen haben, als Informationskanal benötigt zu werden. Wir haben Abos mit langer Haltbarkeit. Wenn jemand kündigt, ist es eigentlich fast zu 100% wegen Tod oder Wegzug. Es gibt keine Kündigung aufgrund der Qualität des Produktes.
Berlin, Friedrichstraße, Redaktionssitz der Tageszeitung, genannt Taz.
Gegründet
1978.
Eigentümer
die Taz-Genossenschaft.
Verkaufte Auflage
50.000.
Unter der Hausnummer 21 ist ein neues, futuristisches Bürohaus entstanden. Das ökologisch ausgereifte Gebäude kostete rund 20 Millionen Euro. Investor ist die Tageszeitung Taz, die kleinste der überregionalen Zeitungen in Deutschland. Eine Zeitung getragen von einer Genossenschaft.
Die Taz-Genossenschaft hatte das Ziel, vor allem die Eigenkapitalbasis der Taz zu stärken.
Taz-Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch ist Mitarbeiter der ersten Stunde. Von der Zeitungsgründung in den späten 1970er Jahren bis heute betreut er das ungewöhnliche Zeitungsprojekt.
Die Taz hat heute über 18.000 Genossinnen und Genossen, die über 18 Millionen Euro Eigenkapital eingelegt haben in die Taz.
Die Taz verzichtete in ihrem Online-Angebot von Anfang an auf Bezahlschranken. Leser sollen freiwillig zahlen.
Du zahlst für etwas, was du eigentlich auch umsonst lesen könntest. Aber weil Journalismus teuer ist, weil Qualität Geld kostet, brauchen wir das Geld. Und wir haben jetzt über 16.000 Menschen gefunden, die dafür auch zahlen. Abonnementmodell heißt, also ich brauche Kunden, von denen ich Name, Adresse, Anschrift, Einzugsermächtigung habe und von denen ich jeden Monat einen Betrag einziehen kann dafür, dass sie mein Produkt beziehen und auch lesen oder auch nicht lesen.
Die Wochentagstaz wird von 39.000 Abonnenten bezogen. Die Wochenendausgabe von 50.000.
Krise? Welche Krise? Es ist die Krise der anderen Zeitungshäuser, sagt Karl-Heinz Ruch. Der dramatische Rückgang des Anzeigegeschäfts ist an der Taz spurlos vorbeigegangen. Kommerzielle Tageszeitungen schöpften ihre Erträge bis zu 2/3 aus Anzeigenerlösen. Das war bei der Taz immer anders.
Die Zeitung finanziert sich zum ganz kleinen Teil aus Anzeigen, das sind immer 10%, und zum ganz großen Teil aus Abonnements der unterschiedlichen Art. Die Taz war schon immer eine Zeitung, die von den Erlösen ihrer Leserinnen und Leser gelebt hat. Sie hat nie von Anzeigen gelebt. Deswegen hat uns der erste Teil der Zeitungskrise, der ja dadurch entstand, dass das Anzeigengeschäft ins Netz gegangen ist, auch wenig tangiert. Die Taz hat immer davon gelebt, dass es genügend Menschen gibt, die ein Bewusstsein dafür haben, dass Journalismus bezahlt werden muss. Die Taz hat immer von einer solidarischen Unterstützung gelebt. Die solidarische Haltung der Leserin zeigt sich, dass so Modelle wie der Taz Solidarpakt, das ist etwas, was wir 1992 eingeführt haben, dass man für ein Abo 3 unterschiedliche Preise zahlen kann, je nachdem, wie viel man meint, dass man dafür zahlen will.
Da gibt es den ermäßigten Preis von 33,90 Euro, den Standard-Abo-Preis von 52,90 Euro und den Preis für politische Unterstützer von 64,90 Euro.
Wir prüfen keine Belege und das ist ein Modell, was sich seit 30 Jahren eben auch gehalten hat.
Zeitungsaustragen. Das war früher ein Taschengeldjob für Schüler oder eine Zuverdienstmöglichkeit für Rentner. Nun gilt bundesweit und verbindlich der Mindestlohn von 9,19 Euro.
Die Auflagen, die zugestellt werden, werden immer weniger. Die Kosten, die damit verbunden sind, werden immer höher. Wir gehen fest davon aus, dass es das tägliche Tageszeitungdrucken bald nicht mehr geben wird. Wir gehen durchaus davon aus, dass beim Drucken etwas bleiben wird, nämlich dass man eine Wochenausgabe gut weiter publizieren kann. Das zeigt ja auch die viel stabilere Lage der Zeit oder so, dass das Segment noch nicht so leidet.
Wenn alles so läuft wie prognostiziert, könnte die Taz schon bald papierfrei sein. Zumindest an den 250 Werktagen des Jahres.
Ich liebe Männer, die beim Frühstück Zeitung lesen. Dann kann ich noch bedenken, was Nacht gewesen, noch ungestört durch meine Träume huschen und mir in Seelenruhe Wimpern tuschen.
Das Ende ist nah, Wege und Irrwege aus der Zeitungskrise. Das war ein Feature von Rainer Link. Bei Deutschlandfunk Kultur geht's weiter mit dem Konzert. Freuen Sie sich auf die Deutsche Kammerphilharmonie live aus Bremen. Ihnen einen schönen Abend.
SWR 2 Nachrichten. Um 15 Uhr mit Bert Linnemann. In Mülheim-Kärlich haben ferngesteuerte Bagger damit begonnen, die Stützpfeiler des AKW-Kühlturms abzureißen. Dadurch soll der gesamte Turm des Kraftwerks kontrolliert einstürzen. Das Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich wurde 1986 vom Energieversorger RWE in Betrieb genommen. Es war aber nur kurz am Netz und wurde später eine Bauruine. Der deutsche Außenhandel hat auch im Juni ein deutliches Minus verzeichnet. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Danach sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 8% auf rund 106 Milliarden Euro gesunken. 15.05 Uhr.
SWR 2 Leben. Der uns am meisten vertraute Klang ist der unseres Rufnamens. Eltern machen sich in der Regel viele Gedanken über den Vornamen für ihr neugeborenes Kind.
Seit Wochen wälzen Lena und Roland, die ihr zweites Kind erwarten, Namenbücher und erstellen Listen auf der Suche nach dem richtigen Namen. Immerhin wissen sie schon, dass der vierjährige Erik in 2 Monaten eine Schwester bekommen wird. Ihr Namensfavorit: Julika. Ein ungarischer Name, einfach auszusprechen, aber nicht allzu geläufig.
Es wäre ganz schön, wenn auf dem Spielplatz sich nicht 5 Kinder umdrehen.
Bei jeder Namenswahl steckt ein Motiv dahinter, da steckt eine Geschichte dahinter. Die Motive sind so unterschiedlich, aber es ist tatsächlich so, dass die Eltern oft ihre eigenen Wünsche über die Namen den Kindern mitgeben.
Mit Namen kennt Gabriele Rodriguez sich aus wie kaum eine andere. Seit über 20 Jahren arbeitet sie am Namenkundlichen Zentrum der Universität Leipzig und berät bundesweit ratsuchende Eltern in allen Namensfragen. Ihr Spezialgebiet: Vornamen.
Die Eltern bekommen nicht mehr so viele Kinder wie noch vor 100 Jahren. Das heißt, dieses eine oder die 2 Kinder sind besondere Kinder und sollen besondere Namen bekommen.
Lena und Roland wollen alles richtig machen. Denn sie wissen, dass erstaunlich viele Menschen unzufrieden mit dem Namen sind, den ihnen die Eltern gegeben haben. Doris und Elke leben beide in Berlin, nur wenige Straßen voneinander entfernt. Zufällig lernten sie sich kennen, weil sie über die Pflanzen vor Revas Friseurladen ins Gespräch kamen. Und sie teilen nicht nur ein Faible für Pflanzen. Beide legten sich einen anderen als den von den Eltern gewählten Vornamen zu, ganz ohne amtlichen Segen.
Ich hätte auch klaglos weiter Doris geheißen, wenn nicht mein Freund den Namen so doof gefunden hätte.
Aha.
Und immer nur gesagt, dann du da und hallo und so. Also, und ich empfinde
Wann
mich
war das mit der Namensänderung bei dir?
Ja, da war ich 19 oder
so. So lange schon.
Doris und Elke bekamen ihre Vornamen in den 50er Jahren. Doch die Namen, die für ein ganzes Leben bestimmt waren, passten ihnen irgendwann nicht mehr.
Meiner Meinung nach war es so, dass ich auf Genoveva gekommen bin, weil es da ein Hörspiel gab über die Befreiung von Paris, beziehungsweise die Belagerung, und die heilige Genoveva hat mit einem Schirm die Kanonenkugeln abgewehrt. Es war einfach irgendwie ein Name, den kein anderer hatte und irgendwie der frei war und anders, komplett anders als Doris, halt nicht so ganz so sachlich und kurz. Also mit Doris verbinde ich Arbeit und Warten auf Lebenszeit und zuverlässig und pünktlich und so. Und Genoveva kann so ein bisschen machen, was sie will.
Ich bin Reva ganz aus Versehen geworden. Das war wirklich nicht mein Plan. Obwohl ich immer schon ganz laut wusste, dass mir Elke nicht gefällt. Und eines Tages bin ich 1990 mit meinem allerbesten Freund Amrit. Der hat mich mit nach Indien genommen für 10 Wochen.
In den Ashram des damals sehr populären Guru Osho.
Da dachte ich, das ist die Gelegenheit, einen neuen Namen zu kriegen. Ja, und dann war die Taufe und es war sehr, sehr aufregend, unerwartet aufregend für mich tatsächlich, dass ich meinen Namen nicht mal gehört habe während der Zeremonie. Und dann musste ich erst mal nachgucken. Ma, Prem, Reva. Und dann dachte ich, Reva.
Mit der Zeit haben sich die Eltern an Reva und Genoveva gewöhnt. Aber ein wenig kränkend war es schon, als die Töchter ihre Taufnamen Mir nichts, Dir nichts ablegten. Eltern aus ganz Deutschland wenden sich mit ihren Fragen an Gabriele Rodriguez. Oft geht es darum, ob ein Vorname überhaupt in Deutschland anerkannt werden kann.
Wir haben Unmengen von Namen in den letzten Jahrzehnten, die ganz neu aufgekommen sind, auch aus dem englischen Sprachraum. Und es geht so weit, dass deutsche Eltern mittlerweile auch Namen neu kreieren. Das ist so ähnlich wie bei den alten Germanen, die Elemente neu kombiniert haben, also Sieg und Frieden. Da haben sie dann den Siegfried draus gemacht.
Herein.
Guten Tag.
Guten Tag. Sie sind der Herr Walter?
Ja.
Sehr schön. Worum sind Sie hier?
Worum geht es? Ich wollte gerne für meinen Sohn die Geburtsurkunde holen.
Mhm. Da brauche ich von Ihnen bitte die Ausweise, dass ich mir das schon anschauen kann.
Bitte schön.
Dankeschön.
Ein frisch gebackener Vater auf dem Standesamt. Für ihn ist es lediglich ein notwendiger Gang, um die Geburt des Kindes gegenüber den verschiedenen Ämtern und Behörden nachweisen zu können. Für das Standesamt ist dieser Moment extrem bedeutsam.
Denn die Vergabe eines Vornamens, die Beurkundung, ist kein Spaß. Bitterer Ernst.
Sagt Uwe Bernhard, der Leiter des Standesamts in Leipzig.
Wir sehen das wirklich in erster Linie aus der Perspektive des Kindeswohls. Und im Zweifel raten wir den Eltern schon, sich dann an die Namensforschung der Universität Leipzig zu wenden, um sozusagen auch selber sich nochmal mit dieser potenziellen Vornamenwahl auseinanderzusetzen, bevor man dann eine endgültige Entscheidung trifft, wo man lebenlang drunter leiden muss. Ja.
Hier ist eingetragen auf der Geburtsanzeige 3 Vornamen, ja. Marvin, Willi, Kurt. Und es ist auch von Ihnen beiden unterschrieben worden. Und meine Frage ist einfach nochmal, ist das nach wie vor Ihr Wunsch und Wille oder hat sich vielleicht noch was geändert in der Vornamenswahl?
Auf alle Fälle ist das noch der Wunsch.
Sehr schön.
Das ist der eigentliche Punkt, wo die Standesbeamte oder der Standesbeamte die Entscheidung treffen muss, kann ich diesen Vornamen beurkunden, ja oder nein? Der Vorname darf nicht anstößig sein, darf nicht geschmacklos sein, er darf nicht der Lächerlichkeit preisgegeben werden können. Das sind aber dann schon Grenzfälle und er muss zweifelsfrei das Geschlecht erkennen lassen.
Wenn man sich die Vornamengeschichte anschaut, sieht man Wellen. Es kommen Namen und es gehen Namen. Das haben wir heute auch. Akademiker sind gerade dabei, altdeutsch-germanische Namen wieder zu entdecken. Vor 100 Jahren waren die sehr populär und wir haben so alle 100 Jahre ein Wiederentdecken oder Wiederaufnehmen von Namen.
Also als ich mit Erik schwanger war, waren wir in Wien und da waren wir auf dem großen Zentralfriedhof, weil wie viele andere mögen wir eigentlich auch gerne alte Namen.
Ja, oder auf alt vielleicht nicht, eher so diese zeitlosen, wie man so schön
ja,
sagt.
Ja, genau.
Also ich meine, wenn wir einen alten Namen, dann könnten wir auch Radgies und Wismar in
genau, Nachbarskinder. Radgies ist ein Junge. Und
Nee,
Radgies ist das Mädchen und Wismar ist der Junge.
Ich hatte mal einen Fall, da hat eine junge Mutter angerufen und sie waren auf der Suche nach Vornamen für den Sohn. Und ich habe gefragt, ja, in welche Richtung sollen denn die Vornamen gehen? Und dann sagte sie zu mir, wir möchten gern einen intelligenten Namen für unseren Sohn. Und dann habe ich sie gefragt, ja, was verstehen Sie denn unter intelligenten Namen? Und sie nannte mir dann solche Namen wie Alexander, Maximilian, also Namen mit einer langen Tradition, die auch sehr schön klingen.
Zurück zu Reva und Genoveva. Die beiden Frauen tragen ihre neuen Namen bereits seit vielen Jahren, inoffiziell. Eine offizielle Namensänderung war ihnen zu kompliziert.
Ich fühle diese Notwendigkeit nicht unbedingt. Mir ist es nicht so wichtig, ob der da im Papier steht oder nicht. Wenn ich mal vielleicht einen neuen Ausweis brauche, dann habe ich auch schon mal überlegt, ob ich so.
Ja, aber das ist nicht so.
Aber ganz ehrlich,
du musst das begründen, warum und wieso.
Ja, na, ich kann ja. Weil ich bin ja schon lange öffentlich mit dem Namen.
Ja.
Ich weiß ja, Naturfriseur Reva. Ich meine, das ist ja.
Wenn es dein Künstlername ist, sozusagen.
Ist es, ja. Genau, sage ich ja auch immer.
Künstlernamen können neben den alten Namen geführt werden und machen keine Urkundenänderung nötig. Dafür reicht ein Gang zur Meldebehörde. Schwieriger wird es, wenn man seinen Vornamen tatsächlich offiziell ändern lassen möchte. Dann kommt jemand wie Markus Hellwig vom Standesamt Berlin-Zehlendorf ins Spiel. Bei ihm landen Menschen, die mit ihrem Namen unglücklich sind. Keine einfache Sache, so eine Namensänderung. Markus Hellwig arbeitet auf Grundlage des Namensänderungsgesetzes. Anders als in anderen Staaten braucht man in Deutschland noch immer einen wichtigen Grund, um den eigenen Namen ändern zu lassen.
Gefallen, nicht gefallen ist eine ja doch mehr oder weniger subjektive Sache. Das heißt, allein der Wunsch, einen anderen Vornamen zu tragen, reicht eben nicht aus. Das Gesetz spricht nicht ohne Grund vom wichtigen Grund. Und wichtig ist ein Grund nicht, den der Antragsteller als für sich wichtig betrachtet, sondern der wichtiger Grund im Sinne des Gesetzes ist.
Wer beruflich benachteiligt wird aufgrund seines Namens, hat Chancen, ihn ändern zu dürfen.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Menschen, die von ihren weltgewandten Eltern einen Vornamen erteilt bekommen haben, der ihnen bei Bewerbungen doch Schwierigkeiten bringt, dann doch so verzweifelt sind und sagen, vielleicht liegt es ja doch an dem Vornamen, dass ich also 30 ergebnislose Bewerbungen habe schreiben müssen. Und bei einer vernünftigen Antragsbegründung und einem offenkundigen Fehlgriff bei der Vornamenswahl der Eltern lasse ich mich dann auch schon gern überzeugen.
Es gibt Studien oder Befragungen und da hat man wohl auch festgestellt, dass bei Bewerbungen deren Vorname eine gewisse Rolle spielt. Natürlich auch der Familienname. Je fremder die Namen sind, umso eher werden sie erstmal zur Seite gelegt. Und bei den Vornamen ist es so, dass traditionelle Namen, also die schon über Jahrhunderte im deutschen Raum zu finden sind, wie Alexander, Maximilian oder Julia, Katharina, dass die eher bevorzugt werden.
Markus Hellwig überprüft die Anträge auf Namensänderung und erstellt einen Bescheid. Ist er positiv, kann der neue Name beurkundet werden. Ist er negativ, bleibt dem Antragsteller der Widerspruch und der Gang zum Amtsgericht. Der Standesbeamte ist nicht zuständig, wenn ein Kind adoptiert wird und einen anderen Namen erhält oder wenn jemand zu einer anderen Glaubensgemeinschaft übertritt und sich einen passenden Namen aussucht. Das regeln andere Gesetze, die Vorrang haben. Ganz einfach ist es für Ausländer, die Deutsche werden, ihren Namen zu ändern. Mit dem neuen Pass haben sie das Recht, sich einen neuen Namen auszusuchen oder ihren Namen eindeutschen zu lassen.
Also der Piotro, der vorher die russische Staatsangehörigkeit hatte, der darf nach Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit die deutschsprachige Form seines bisherigen Vornamens, nämlich Peter, annehmen. Er kann aber auch gern weiter Piotro heißen.
Die Entscheidung, den von den Eltern gegebenen Vornamen abzulegen, markiert immer den Wunsch nach einem Neustart und einem Bruch mit der Vergangenheit.
Ein Doppelleben habe ich eigentlich immer geführt, weil ich den hier jetzt nicht amtlich geändert habe. Die Freunde haben mich immer Genoveva genannt, auch im Kollegium, aber so, also der normale Mensch, für die war ich halt immer Boris. Eine Beamtin auf Lebenszeit. Und hier bin ich alt genug über das verrückte Huhn.
Ja. Ich bin auch durch Reva jemand anders. Ich bin mehr aus mir rausgekommen. Ich habe mich mehr getraut. Ich bin viel weicher geworden. Doch. Und selbstbewusster.
Und die jungen Eltern? Sie sind immer noch auf der Suche nach einem Ersatznamen, falls das neugeborene Kind so gar nicht nach Julika aussehen sollte. Unter 4000 Namen im Namenbuch wird sich dann schon was Passendes finden.
Ich mache diese Arbeit hier über 20 Jahre. Für mich gibt es kaum noch kuriose Namen. Aber wenn Sie dann solche Anfragen haben wie Keks, Flauschi, Joghurt, Whisky, Rumpelstilzchen, also da muss man einfach Nein sagen. Das kann man einem Kind nicht zumuten.
Konrad, Ludwig, Kurt Georg, Willi, Helmut, Helmut, Gerhard, Angela, Guido, Kevin.
Wenn der Vorname nicht mehr passt. Geschichten von Menschen, die anders heißen wollen. Von Ina Jackson und Christine Kretschmer.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direktorschraube Nummer 475. Die Kultur ist auch im Radio ein wichtiges Thema und dazu gehören auch die Religionen. Berichtet wird nicht nur über das Christentum und das Judentum, sondern auch über den Islam, den Buddhismus und die germanischen Götter. Dazu kommen religiöse Sendungen, zum Beispiel im Deutschlandfunk, an allen Sonn- und Feiertagen eine 5-minütige Morgenandacht. Das ist eine kirchliche Sendung, die die Kirchen und Religionsgesellschaften selber gestalten. Am 9. Februar war die Berliner Buddhistische Gesellschaft an der Reihe. Frau Morg ist im Vorstand dieses Vereins. Was sie gesagt hat, kann man vielleicht so zusammenfassen. Im dritten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts müssen die Menschen viel dafür tun, dass weitere Katastrophen verhindert werden. Aber viele wollen keine Veränderungen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass alles vergänglich ist. Dem Sutra vom Gebrüll des Löwen heißt es, dass sich die Tiere ängstlich verkriechen, wenn sie die Stimme des Löwen hören, weil sie sich zu sehr nach Beständigkeit und Dauer sehnen. Aber man muss die Welt sehen, wie sie ist. Erst wenn man ihre Vergänglichkeit erkennt, kann man aus dem Daseinskreislauf herauskommen. Man muss üben, loszulassen, was einem langfristig schadet. Dass man die Welt akzeptiert, wie sie ist, bedeutet aber nicht passiv zu werden und zu resignieren, sondern sich den buddhistischen Übungen hinzugeben, um das Nirvana zu erreichen. Während sich Frau Nur auf ein Sutra bezieht, wird die Bibel in der katholischen Morgenandacht am Rosenmontag gar nicht erwähnt. Und vom christlichen Gott ist auch nicht die Rede, sondern von einem amerikanischen Unternehmer und dessen Festrede an einer amerikanischen Universität zum Abschluss des Studienjahres 2005. In dieser Rede hat er die Studenten dazu aufgefordert, ihr Leben selber zu gestalten und aktiv ihre eigene Rolle im Leben zu suchen. Dabei soll man darauf vertrauen, dass sich die einzelnen Punkte am Ende zu einem Ganzen fügen werden. Und dieses Vertrauen in das Schicksal soll man nie aufgeben. Das war sein erster Rat, den er den Studenten gegeben hat. Und sein zweiter war, herauszufinden, was man wirklich gerne tut. Denn die Berufstätigkeit, für die man sich nach dem Examen entscheidet, ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Wer damit zufrieden sein will, darf die Suche nicht aufgeben, bis er wirklich das Richtige gefunden hat. Herr Aurelius meinte, dass wohl viele, die damals diese Rede gehört haben, ganz normal Karriere gemacht haben werden. Dass aber einige wohl doch die Suche nach etwas anderem aufgenommen haben, nach dem Eigentlichen, das man nur mit Mut und Liebe findet. Feiertag heißt eine Sendereihe an Sonn- und Feiertagen morgens von 5 nach 7 bis halb 8 in Deutschland pro Kultur, bei der sich die evangelische und die katholische Kirche abwechseln. Das Ehepaar, das die Sendung am 9. Februar gestaltet hat, sind ein Pfarrer und eine Pfarrerin der evangelischen Kirche. Sie sprechen über die Bedeutung des Schweigens. Für Herrn Thiel ist das eine Art freier Raum, eine Lehrstelle mit 2 E, also eine Lehrstelle, die aber auch zu einer Lehrstelle mit einem H werden kann, denn das Schweigen ist für ihn ein großer Lehrmeister. Was hat er bei einer Schweigwoche in der Schweiz erfahren? Als Pfarrer kümmert er sich um die Patientin im Berliner Krankenhaus der Bundeswehr. Ein Kollege von ihm ist Oberarzt auf der Psychiatriestation. Er hat letztes Jahr an Schweigetagen in einem ehemaligen Kloster teilgenommen. Und da sind ihm viele Gedanken gekommen, mit denen man sich im Alltag nicht intensiv genug beschäftigt, weil man dafür gar nicht genug Zeit hat. Und da hat er auch private Entscheidungen getroffen, die er immer